Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven.
Und dazu begrüßt sie Margarete Wohlan. Heute gibt es etwas zum Schmunzeln, auch wenn die Umstände der Geschichte, die Ihnen gleich Herbert Frieden erzählt, nicht fröhlich sind. Sie spielt im Jahr 1939. Die Hauptfigur ist ein Jude und er floh vor den Nazis nach England. Doch sein Blick auf die Situation, in der er steckt, ist lakonisch, manchmal ironisch, nie leidend. Eine kleine Kostprobe? Was kann aus einem Tag werden, der mit Porridge beginnt? Tja, der schwierige, langwierige Weg, wie es ist, ein Brite zu werden oder, so der Untertitel, wie es ist, ein Emigrant in England zu sein, ist durchaus autobiografisch. Denn der Autor Herbert Frieden lebt, bis er 30 Jahre alt wird, in Deutschland. Und zwar als Herbert Friedenthal. Er absolviert dort ein Studium der Rechtswissenschaften, arbeitet als Journalist und leitet ab 1933 die Kulturabteilung der Zionistischen Vereinigung für Deutschland. 1939 wandert er nach England aus und ändert seinen Nachnamen in Frieden. Hier seine Geschichte, wie es ihm im Vereinigten Königreich so erging.
Ein Brief an meine Frau, wie so viele andere. Aber doch nicht ganz. Liebste, da wäre ich wieder einmal in London. Und mir ist, als sei ich niemals fort gewesen. So vertraulich erscheinen mir die Straßen und die Doppeldeckerbusse und die U-Bahn. Nur an den Linksverkehr muss ich mich wieder gewöhnen. Natürlich hat sich einiges verändert. Es gibt eine Menge neue Bürohäuser, Hotels und Läden. Aber am meisten verändert habe ich mich. Ich glaube, es war an einer Ecke der Oxford Street, wo ich vor fast 40 Jahren ziemlich verloren nach dem Weg gefragt habe. Merkwürdig, wie das alles zurückkommt, wenn man dieselben Straßen entlang geht, obwohl so vieles dazwischen liegt. Entschuldigen Sie, sagte ich zu dem Bobby, der auf der Oxford Street stand, wie komme ich hier zum Bloomsbury House? Bobby, so hießen, zumindest im Jahre 1939, die Londoner Polizisten, als ich nach dem Weg zum Haus der Flüchtlingshilfe fragte. Der Schutzmann war einen Kopf größer als ich, lächelte höflich und ermutigend, offensichtlich ohne mich zu verstehen. Ein furchtbarer Verdacht stieg in mir auf. Vielleicht war die Fremdsprache, die ich in Berlin gelernt hatte, gar nicht Englisch. Niemand in London schien mich zu verstehen. Vielleicht hatte ich bei meinem Privatlehrer Holländisch oder Dänisch oder Ungarisch gelernt. Und der Mann gab nur vor, mich Englisch zu unterrichten. Es ist nicht wahr, dass alle britischen Humoristen aus Ungarn stammen, aber George Mikisch tut es. Sein Rat an Ausländer ist:
Vergessen Sie nicht, es ist viel leichter, Englisch zu schreiben, als Englisch zu sprechen, weil man beim Schreiben den ausländischen Akzent nicht hört.
Einmal erklärte ihm eine freundliche Dame:
Warum beklagen Sie sich? Sie sprechen wirklich einen ausgezeichneten Akzent, ohne das geringste Englisch.
Das hätte man auch von mir behaupten können. Ich war zwar kein Humorist wie George Mikisch, der Humor war mir vergangen, aber eins hatte ich mit ihm gemeinsam. Wir waren weder Touristen noch Einwanderer. Tja, was war ich eigentlich? Einer, der in England Zuflucht suchte. Wenigstens vorübergehend, so dachte ich. Bert Brecht hat es besser formuliert.
Immer fand ich den Namen falsch, den man uns gab. Emigranten. Das heißt doch Auswanderer. Aber wir wanderten doch nicht aus, nach freiem Entschluss wählend ein anderes Land. Wanderten wir doch auch nicht ein in ein Land, dort zu bleiben, womöglich für immer. Sondern wir flohen. Vertriebene sind wir. Verbannte.
Wie gesagt, es war das Jahr 1939. Ich bin Jude. Und ein paar Monate zuvor, im November 1938, hatte es in Deutschland Pogrome gegeben, die sogenannte Kristallnacht. Über 40.000 jüdische Männer wurden in Konzentrationslager gesperrt, die Synagogen verbrannt, jüdisches Eigentum vernichtet. Raus durfte nur, wer nachweisen konnte, dass er ein Einreisevisum für ein anderes Land in der Tasche hatte. England öffnete damals den Flüchtlingen seine Tore. Bald nach den antijüdischen Ausschreitungen in Deutschland hielt der ehemalige britische Ministerpräsident Lord Baldwin über den Londoner Rundfunk eine vielbeachtete Rede.
Ich spreche heute zu Ihnen nicht als Politiker oder Parteimann. Ich bin ein gewöhnlicher Brite, der schockiert und erschüttert ist von der Not dieser ausgestoßenen Menschen und ihrer unschuldigen Kinder. Sie mögen nicht unsere Mitbürger sein, aber sie sind unsere Mitmenschen. Tausende jeder Art von Bildung, Besitz, Position sind vom gleichen Unglück verfolgt. Die Ehre unseres Landes steht auf dem Spiel. Unsere christliche Nächstenliebe wird auf die Probe gestellt. Und es ist an uns, diese Probe zu bestehen.
Es war nicht das erste Mal, dass England Flüchtlinge aus Deutschland aufnahm. Hatte nicht schon Friedrich Schiller England als den Hort der Freiheit gepriesen?
Tyrannen wäre, der Unterdrückung letzter Felsendamm, der Freiheit Paradies, der Menschenwürde starker Schirm.
Nach der gescheiterten Revolution von 1848 und 30 Jahre später nach dem Sozialistengesetz, das die Sozialdemokraten in Acht und Bann tat, fanden die Verfolgten Zuflucht auf den britischen Inseln. Der bekannteste von ihnen, aus Köln ausgewiesen, durfte in England bis zu seinem Tode leben. Er hieß Karl Marx.
Aber das England vor dem Zweiten Weltkrieg war nicht ganz so idealistisch und freizügig.
Das stimmt natürlich. Ich als Engländer muss das zugeben. Aber man darf nicht vergessen, dass 1939 und die Jahre vorher eine nicht ganz leichte Zeit waren. Es gab ein beträchtliches Maß von Arbeitslosigkeit. Ja, und die Epoche der freien Wanderung von Land zu Land war eigentlich längst vorüber. Die Grenzen waren, wie man so sagt, hermetisch versiegelt. England machte zwar in gewisser Hinsicht eine Ausnahme, aber auch das nur mit bestimmten Bedingungen oder richtiger mit Einschränkungen. Es bot Zuflucht nur denen, die keine Arbeit gegen Bezahlungen suchten. Ja, und auch das nur, falls sie nach befristeter Zeit weiterwanderten. Sie werden verstehen, für den Unterhalt dieser Flüchtlinge mussten private Spender und Hilfsorganisationen die Verantwortung übernehmen. Aus Steuergeldern konnten sie nicht unterstützt werden.
Niemand war weniger für eine Auswanderung vorbereitet als die deutschen Juden. Sie kannten nicht den Sinn des Wortes Once de bruit, man richtet sich. Sie waren gesetzestreue Bürger, selbst wenn die eigenen Behörden die Gesetze missachteten. Die russischen Aristokraten steckten Juwelen in die Taschen, als sie aus Russland fliehen mussten. Die deutschen Juden machten genaue Listen von ihrem Schmuck und lieferten ihn demgemäß ab. So waren sie in England angekommen, Tausende von ihnen, ohne Arbeitserlaubnis, mit den vorgeschriebenen 10 Mark, die sie mitnehmen durften, als einzigem Besitz, manche mit einem Koffer, viele mit gar nichts.
Wie beschränkt auch meine englischen Kenntnisse waren, ein Wort kannte ich gut. Transit. Es war in meinen Reisepass eingestempelt. For transit only. Was hieß? Nur für die Durchreise. England, das Land der klassischen Freiheit, das uns das Leben rettete, war nur ein Übergang. Übergang wohin? Ein Auffanglager, nicht schlecht gelegen, an der Südküste Englands in der Grafschaft Kent. Der Ort hieß Richborough, aber wer ihn sucht, würde ihn nicht finden. Er bestand aus nichts weiter als den Baracken des ehemaligen Kitchener Camp. Im Ersten Weltkrieg hatte das Lager als Ausgangspunkt für die britischen Streitkräfte unter Feldmarschall Lord Kitchener gedient und so wurde es nach ihm benannt, Kitchener Camp.
Natürlich, ich gebe zu, die Hütten waren in keinem sehr guten Zustand. Sie waren, wie würden Sie das ausdrücken, verfallen. Die Wege ein wenig verödet und hier und da von Unkraut überwachsen. Aber in großen Umrissen standen die Installationen noch. Innerhalb weniger Monate, das muss man zugeben, geschah eine seltsame Verwandlung.
Aus den vermodeten Hütten in dieser abgelegenen Ecke der britischen Inseln wurde eine Lagerstadt mit pulsierendem Leben. Straßen entstanden, Wohnblocks, ein riesiger Speisesaal, ja sogar ein Kino und ein Gebäude für die sogenannte Lageruniversität. Da gab es Vorträge und Sprachunterricht. Auch die benachbarte Stadt Sandwich, ein alter malerischer Flecken, wurde aus ihrem Dornröschenschlaf geweckt.
Ja, es war einfach fantastisch. Plötzlich ergossen sich durch die schmalen, stillen Gassen dieses vergessenen Städtchens Tausende von Männern, die laut sprachen, fremdländisch gekleidet waren, Englisch nicht verstanden oder fürchterlich Rade brächten. Sie hatten zwar nur zu bestimmten Stunden Ausgang und durften das Lager ohne Passierschein nicht verlassen, aber diese Stunden genügten für ihre erste Begegnung mit den Menschen Englands.
Wenn die Leute England sagen, meinen sie manchmal Großbritannien, manchmal das Vereinigte Königreich, manchmal die britischen Inseln, aber niemals England.
Der schon erwähnte George Mikisch hat es einmal gesagt. Aber in unserem Fall stimmt das nicht ganz. Sandwich liegt tatsächlich in England. Wir sprachen mit den Leuten auf der Straße, lernten ihre Familien kennen, wurden in ihre Häuser eingeladen. Nur eins durften wir nicht: das feine Hotel am Platz besuchen. Zutritt verboten.
Wenn Sie mir gestatten, die englische Sprache hat ein Wort, das heißt outlandish. Ausländisch, fremdartig, seltsam, exotisch. So erschienen den wackeren Bürgern von Sandwich die Flüchtlinge aus Berlin und Düsseldorf, aus Wien und München, aus Breslau und Stettin.
Kitchener Camp, wer kann dich je vergessen? 6:30 Uhr wecken, 7 Uhr Frühstück. Ein klebriger Brei aus großen Terrinen. Brr, Porridge. Was kann aus einem Tag werden, der mit Porridge beginnt? Jeden Morgen Porridge. Der Platz nannte sich Richborough, er hätte Porridgeborough heißen sollen. Nach dem Porridge dann ging's zur Arbeit, in der Tischlerei oder als Elektriker, als Gehilfe in der Krankenabteilung oder in der Schreibstube. Und immer wurde verändert und verbessert, erweitert und gebaut.
Wenn Sie verstehen, was ich meine, sprachlich war es nicht immer leicht, sich mit den Männern des Kitchener Camp zu verständigen. Nur in einem verstanden wir sie sofort. Der Ball war, sagt man so, beredter als der Mund. Die Fußballmannschaft der Flüchtlinge machte den ersten wirklichen Kontakt nicht mit Worten, sondern mit den Beinen. Wettspiele mit den Leuten von Sandwich und dann mit den Teams der Nachbarorte. Ja, die brachten etwas Leben in die stillen Wochenenden. Und dann gab es noch ein anderes Mittel der Verständigung, ein ganz wunderbares Mittel, die Sprache der Musik. Im Lager von Richborough waren Orchester gebildet worden. Und das zog auf Tournee. Mozart, Beethoven, Bach. Wo es konzertierte, gewann es Freunde. Nicht nur für die Musik, auch für die Musiker.
Liebste, jede Woche bekommen wir einen Schilling Taschengeld. Und so kann ich dir schreiben. Tja, ich bin froh, dass du es geschafft hast, dass wir wieder im gleichen Land leben. Mach dir nichts daraus, dass du in London bist und ich hier, dass du bei Leuten arbeitest, die ich nicht kenne. Wie machst du dich als Dienstmädchen? Oder nennt man dich Hausversorgerin? Wir sind in England, du und ich. Das ist eine große Sache. Und irgendwie werden wir schon zusammenkommen. Was ich tue? Ich lerne Englisch. Ich jäte Unkraut. Ich schlafe mit 11 anderen in einer Baracke. Und die halbe Nacht diskutieren wir, was mit uns werden soll. Und wenn ich kann, helfe ich, die Lagerzeitung zu redigieren. Jemand hat ein Gedicht gemacht, das wir abdrucken, mit dem Refrain: England, du musst uns vertrauen, dann kannst du auf uns bauen.
Man sollte einmal eine Studie darüber machen, warum vor Ausbruch von Kriegen das Wetter so schön ist. Das war so vor dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg und übrigens auch vor einigen Kriegen, die inzwischen in der Welt stattfanden. Die ersten Septembertage des Jahres 1939, strahlender Spätsommer, windstille Tage, blauer Himmel. Doch fürchterliche Sturmwolken zogen sich über Europa zusammen.
Wenn ich vielleicht einfügen darf, es ließ sich nicht vermeiden, dass in den letzten Wochen vor Kriegsausbruch gewisse Veränderungen im Lagerleben eintraten. Der Ausgang für die Männer, etwa nach Sandwich oder gar Urlaub nach London, wurde gesperrt. Jeden Tag kamen eilig zusammengestellte Transporte aus Deutschland an. Nottransporte hieß das auf Deutsch. Die letzten Züge liefen ein, bevor sich die Falltür schloss. Die Zahl der Insassen hatte sich auf 6.000 erhöht. Zelte waren aufgestellt worden, um die Neuankömmlinge unterzubringen. Selbst der Speisesaal und das Kino mussten herhalten und wurden mit Betten vollgestopft.
Wir lernten nicht mehr Sprachen, wir spielten nicht mehr Fußball, wir machten nicht mehr Musik. Wir füllten Säcke mit Sand zur Luftabwehr. Morgen für morgen brachten uns Lastautos an den Küstenstrand und wir schippten. Am 3. September kreischten die Sirenen, Fliegeralarm, zurück ins Lager. Im Laufschritt ging's in die Hütten. Da hörten wir im Radio den britischen Premierminister Chamberlain, wie er Deutschland den Krieg erklärte. Krieg. Schluss. Die Gedanken wanderten über das feindliche Meer hinweg, über die gesperrten Grenzen zurück in die Städte, nach Hause. In jener Stunde, so wussten wir, trafen sich unsere Gebete und Hoffnungen mit den Gebeten und Hoffnungen derer, die wir zurückgelassen hatten. Trafen sich in einem Niemandsland, das allen Grenzkontrollen und Feindseligkeiten entzogen ist.
Der Dichter Martin Gumpert, selber im Exil, schrieb:
Dass man euch die Pässe zerreißen wird, dass man euch die Wohnung kündigen wird, dass man euch Titel und Namen nehmen wird, dass man euch hinter Stacheldraht sperren wird, dass man euch ins Gesicht spucken wird, dass man eure Werke verleugnen wird, während Glocken läuten und Schafe weiden, während Züge pünktlich einlaufen und abfahren, während der Bäcker jeden Morgen das Brot bringt, ohne dass eine Hand sich hebt, ohne dass eine Stimme aufschreit, ohne dass eine Träne sich löst.
Sandwich, malerisches Städtchen in der Grafschaft Kent. Neulich habe ich es wieder besucht. Auch das Lager in Richborough. Ich meine, was von ihm übrig geblieben ist. Es hat eine bunte Geschichte. Nachdem wir ausgezogen waren, wurde es von einem britischen Regiment der Küstengarnison übernommen. Dann bekam die deutsche Luftwaffe Wind davon und bombte es in Schutt und Asche. Es wurde wieder aufgebaut und ging in die Verwaltung der Admiralität über. Schließlich wurde es einer der Plätze, wo die berühmten schwimmenden Häfen zusammengestellt wurden, die bei der Invasion der Normandie 1944 eine Rolle spielten. Und Sandwich? Es ist wieder in seinen Dornröschenschlaf gefallen, mit seinen engen Gassen und malerischen Giebelhäusern. Das Hotel, dessen Betreten uns untersagt war, existiert noch. Diesmal ging ich hinein. Ich übernachtete dort sogar. Es war gar nicht so komfortabel und wunderbar, wie ich es mir erträumt hatte, damals in den Baracken. Aber so ist das nun einmal.
Mit Kriegsausbruch fanden die Briten, dass sie ein bisschen zu viele feindliche Ausländer im Lande hatten, das heißt Staatsbürger der Feindstaaten. Sie wussten nicht recht, was sie mit ihnen tun sollten. Für die meisten Engländer war die Unterscheidung zwischen Nazi und Antinazi, zwischen Arier und Jude, Verfolger und Verfolgtem nicht ganz klar. Für sie war ein Deutscher, wer die deutsche Staatsangehörigkeit besaß. Zumindest in den ersten Tagen nach der Kriegserklärung hatte man weder Zeit noch Lust, solche feinen Unterschiede zu machen.
Ja, Sie müssen bedenken, es war ein bisschen schwierig damals. Aber dann entschlossen sich unsere Behörden, der Sache auf den Grund zu gehen. Sie errichteten Tribunale, vor die alle Ausländer geladen wurden. Diese Tribunale, Ad-hoc-Gerichtshöfe, unterschieden drei Kategorien von Fremden. Die einen wurden als Flüchtlinge der Nazi-Verfolgung eingestuft und durften sich frei bewegen. In die zweite Kategorie fielen jene, deren politische Einstellung nicht ganz geklärt war. Sie mussten sich regelmäßig bei der Polizei melden und durften ihren Wohnort nicht ohne Genehmigung verlassen. Die dritte Gruppe, als Nazis verdächtig, wurde sofort interniert.
Ich gehörte zur ersten Kategorie, die frei herumlaufen durfte. Frei war gut. Es fragte sich nur, wohin mit der Freiheit. Ich fühlte mich wie jener Reisende in den Zeilen von Bert Brecht.
Ich sitze am Straßenhang. Der Fahrer wechselt das Rad. Ich bin nicht gern, wo ich herkomme. Ich bin nicht gern, wo ich hinfahre. Warum sehe ich den Radwechsel mit Ungeduld?
Im Anfang war das Wort, so heißt es. Nicht bei uns. Im Anfang war das möblierte Zimmer und der Gasring und der erzwungene Müßiggang und das Gefühl, ausgeschlossen zu sein. Von den Deutschen, weil wir Juden waren, von den Engländern, weil wir Deutsche waren. Die hatten jetzt ihre eigenen Sorgen. Träumereien an englischen Kaminen. Haben Sie schon einmal in einem englischen Kamin ein offenes Feuer angezündet? Nicht zum Spaß und nicht zur Verzierung, sondern weil es draußen stürmt und regnet und es im Zimmer aus allen Ecken zieht. Das Rezept klingt einfach. Man nehme Zeitungspapier, balle es zusammen, verteile es regelmäßig, baue darauf ein Gerüst aus Feuerholz, spicke es hier und da mit Kohlestückchen und zünde das Ganze an. Was dann geschieht, hängt vom Kamin, vom Wind, vom Holz ab. Manche meinen von der politischen Einstellung der verwendeten Zeitungen. Flackert endlich ein lustiges Feuer, so wird die Seite des Wärmesuchenden, die dem Kamin zugewandt ist, zu einer Art Toast, während die andere, eiskalt, sich auf den in England so populären Rheumatismus vorbereitet.
Die Männer durften keinen Job annehmen und saßen also inzwischen in ihren möblierten Zimmern. Die glichen sich wie ein Ei dem anderen. Gewöhnlich hing eine Lampe mit Papierschirm von der Decke. Eine Gasplatte funktionierte nur, wenn man Münzen einwarf. Das Klosett war auf der Treppe und man teilte es mit anderen Mietern. Wenn man Glück hatte, gab es im Zimmer einen Ständer mit einer Wasserschüssel oder sogar ein Waschbassin. Fließendes Wasser, nur von den Wänden.
Wer schreibt die Ballade von den Zimmervermieterinnen? Du Engel mit dem faltigen Gesicht, ich vergiss dich nicht. Du Hexe auf dem Besenstiel, bis sie in die Hölle fiel. Sie waren entweder Engel oder Hexen. Die einen sprachen einem gut zu, wenn's schon ganz mies wurde, und hatten immer eine Tasse Tee zur seelischen Stärkung bereit. Nur mit dem Early Morning Tea, dem Frühmorgentee, war das so eine Sache. Das ist eine englische Tradition wie die Ablösung der Wache vor dem Buckingham Palace oder wie die Thronrede der Königin. Am frühen Morgen, wenn es noch stockfinster ist, bringt der Engel von einer Wirtin eine Tasse Tee ans Bett. Mitten in den Schlaf hinein, noch lange vor dem Waschen und Zähneputzen. Hier, mein Lieber, das wird Ihnen gut tun. Mitten in den Traum hinein. Engelwirtin. Und die Wirtinnen, die keine Engel waren? Mrs. Thompson, sagte ich, verstehen Sie, die Dame ist meine Frau. Es half nichts. Damenbesuch nach 9 Uhr abends war nicht gestattet, auch wenn die eigene Frau woanders als Dienstmädchen arbeitete und eine Stunde mit mir verbringen wollte. Kamen mehrere Besucher, so wurde der Teppich fortgenommen. Bei schlechtem Wetter wurde ersucht, die Hintertür zu benutzen, um den Vordereingang nicht zu beschmutzen.
Viel können nützte nicht viel. Viel Wissen machte unbeliebt. So war sich die britische Regierung des hohen Niveaus der aus Deutschland geflohenen Mediziner sehr wohl bewusst und gab 500 von ihnen die Erlaubnis zu praktizieren. Aber die Vereinigung der britischen Ärzte, die British Medical Association, war damit nicht einverstanden. Sie wehrte sich gegen den Beschluss und es gelang ihr, die Zahl auf 50 herabzusetzen, aus Angst vor der Konkurrenz. Das Gleiche galt für Zahnärzte und Tierärzte, von den Juristen gar nicht zu reden.
Anwälte und ehemalige Richter trafen sich in einem bestimmten Kaffeehaus in Piccadilly, sodass es scherzhaft hieß, das Amtsgericht Berlin-Mitte hat sich in Piccadilly konstituiert. Einer erzählt strahlend, dass er ein Visum nach Neuseeland erhalten hat. Nach Neuseeland, fragt ihn ein Freund, so weit? Weit wovon, antwortet er. Man traf sich in Cafés, man traf sich in Clubs. In einem kleinen Saal, oder besser, in einer großen Stube, gab es Kabarett, ein deutschsprachiges natürlich. Ein paar Sänger und Schauspieler wollten endlich wieder auf einer Bühne stehen, auch wenn sie nur ein knarrendes Podium war. Sie sangen Chansons und rezitierten Gedichte. Manchmal machte eine kleine Band Musik und es wurde getanzt. Man kann nicht pausenlos Flüchtling sein. Ich meine, man bringt nicht immer den ganzen Tag damit zu, Heimweh zu haben und die Tyrannen zu hassen. Man ist nicht immer Emigrant im Hauptberuf.
Refugees, so heißt die englische Bezeichnung für Flüchtlinge. Sie waren nicht mehr in Deutschland, aber England hatte sie noch nicht wirklich aufgenommen. Ihre Heimat hatten sie verlassen müssen, aber viel mehr als Boden unter den Füßen hatte ihnen damals Britannien nicht zu bieten. Sie saßen zwischen allen nur möglichen Stühlen und warteten. Warteten.
Der Dichter Karl Zuckmeier empfand sein Exil ähnlich.
Wir sind allein. Wir sind vom Alp des Zweifels und der Verzweiflung heimgesucht. Wir haben kein Banner, um das wir uns scharen können.
Lange hatten sie nicht zu warten. Mai 1940. Die deutschen Armeen überrennen Westeuropa. Belgien, Luxemburg, Holland, Frankreich. Im Sommer stehen sie am Kanal. England bereitet sich auf die Invasion vor. In Frankreich stiftet die 5. Kolonne Panik unter der Bevölkerung und weist den Eroberern den Weg. Spione, Saboteure, eingeschleuste Agenten.
Bald ging der Ruf auch durch England. 5. Kolonne. Achtung vor der 5. Kolonne. Wo steckt sie hier? Wartet sie auch bei uns hinter der Front? Tolle Gerüchte kursierten von merkwürdigen Lichtern nach der Verdunkelung, so als ob irgendwelche Leute deutschen Fallschirmspringern Zeichen machten. Genug Ausländer bewegten sich frei und unkontrolliert im Land, sogar genug Deutsche. Plötzlich hieß es in allen Zeitungen, interniert sie alle.
I'm sorry, aber so geschah es denn auch. Sie müssen verstehen, Krieg ist kein Cricketspiel. Die Situation war ja doch ein wenig undurchsichtig. Und so wurden alle Angehörigen der Feindstaaten in Internierungslager überführt. Allerdings nur die Männer. Den Damen wurde diese Unannehmlichkeit erspart.
Ein Polizeioffizier, an dem die Reihen der Internierten vorbei defilierten, sagte erstaunt, ich wusste gar nicht, dass so viele Juden Nazis sind. Wer Glück hatte, kam auf die Isle of Man, die Insel halbwegs zwischen England und Irland. Wer Pech hatte, wurde nach Kanada oder Australien verschickt. Aber nicht alle gelangten dorthin. Einige der Transporte wurden unterwegs torpediert, wie im September 1940 die City of Benares. An Bord waren auch Rudolf Olden, Journalist und Autor einer kritischen Hitler-Biografie, und seine junge Frau.
Isle of Man. Jetzt habe ich die Insel wiedergesehen. Das Dampfschiff hat mich hingebracht, wie damals. Nur, dass ich diesmal komfortabel reiste, nicht so zusammengepfercht wie im Sommer 1940 und ohne Eskorte von Soldaten mit aufgepflanztem Bajonett. Der Strand war voller Feriengäste. Ich nahm einen Autobus, der den Hügel hinauffährt, zum Kurort Onken. Onken, das war der Platz unserer Internierung. Wir waren in kleinen Häusern untergebracht gewesen, Pensionen und so. Aber sie haben großen Hotelbautenraum gemacht. Wo ist die Wiese geblieben, auf der wir täglich unseren Spaziergang machen durften? Wenn ich die Augen schließe, sehe ich noch, wie es damals war. Der Herbst 1940 war von einer bezaubernden Milde, Sonne und Wind und blauer Himmel. Heiß war der Sommer, in dem Frankreich zusammenbrach. Warm der Herbst, in dem der Blitz auf London begann. Die Sorge ließ uns nicht ruhen. Unsere Eltern saßen in Deutschland und wir sollten sie nie wiedersehen. Unsere Frauen und Kinder saßen in London und London brannte. London brennt. Wird das Postschiff einen Brief bringen? Über das Meer hinweg, über die Zensur hinweg? Zumindest eine ganze Woche alt? Und jede Nacht speit der Hexenkessel von London Feuer und Tod. Und wir? Ganz einfach. Wir spielten mit Katzen. Die Katzen der Isle of Man, die sogenannten Manx-Katzen, sind außerordentliche Tiere. Die einzigen Katzen der Welt, die keinen Schwanz haben. Das gibt ihnen ein unfertiges, verstümmeltes Aussehen, so anders wie die anderen. Arme Manx-Katzen.
Das Leben in solchen Lagen ist nicht leicht, das ist wahr. Aber unter den Umständen waren unsere Maßnahmen der Internierung, ich meine, zivilisiert. Natürlich, keiner der Insassen war glücklich, nehme ich an. Und manche litt unter Platzangst, schon bei Anblick des Stacheldrahts. Der eine war um das Schicksal seiner Familie besorgt, der andere konnte den erzwungenen Musikgang nicht ertragen. Es gab Fälle, wo die Nerven versagten, leider. Aber vergessen Sie nicht, England war im Krieg.
Und London brennt. Trotzdem hatten wir unsere eigenen kleinen Sensationen. Eines Tages hieß es, unter uns sei jener Erfolgsautor, der unter dem Pseudonym Traven weltbekannte Bestseller geschrieben hatte, unter anderem den Roman Das Totenschiff. An einem bestimmten Nachmittag wollte er sich seinen Lagergenossen vorstellen. Eine Stunde vor der angesagten Zeit war im Speisesaal des betreffenden Hauses kein Platz mehr zu haben. Endlich kam er, der ungeduldig erwartete. Ein schwammig dicker Mann von etwa 40 Jahren und einer massiven Erscheinung, der sich Jack Bilbo nannte und unter diesem Namen zwei Erfolgsromane veröffentlicht hatte. Von einem Lagergenossen kurz eingeführt, behauptete er, wir seien Zeugen eines großen literarischen Ereignisses. Zum ersten Mal verlasse er das mysteriöse Dunkel seiner Existenz und zeige sich in seiner wirklichen Identität. Wir waren alle sehr beeindruckt. Anlässlich dieser Gelegenheit war sogar ein Telegramm im Lager eingegangen, adressiert an Mr. Traven.
Die Fortsetzung hört sich anders an. Einer der Lagerinsassen wandte sich an den Londoner Verleger von Traven und erhielt die Auskunft, es müsse sich um einen Irrtum handeln. Der Autor, obwohl in strengster Anonymität gehüllt, lebe in Mexiko, wohin ihm auch die Tantiemen überwiesen würden. Und die Sache mit dem Telegramm ließe sich ganz einfach erklären. Jack Bilbo habe es durch einen Mittelsmann an sich selber aufgegeben. Das Rätsel ist inzwischen gelöst worden. Der richtige Name von Traven war Retmarut, weit davon entfernt, mit jenem Jack Bilbo verwandt, verschwägert, geschweige denn identisch zu sein.
Liebste, mein Bett, eine Matratze auf dem Boden, ist gegenüber dem Fenster, gerade auf den Mond zu. Drei andere liegen in meinem Zimmer. Schlaf. Wie Schlaf die Menschen verändert. Bei Tage sind diese Männer indifferent oder machen Witze. Manchmal sprechen sie zu viel und manchmal schweigen sie zu lange. Aber nachts, das Stöhnen aus ihrem Schlaf verrät sie. Ihre Träume sind zum Albdruck geworden. In Deutschland haben sie in den Konzentrationslagern gelitten und sie haben gewusst, so bekämpft ein System seine Feinde. Hier leiden sie, weil sie wissen, so bekämpft ein System seine Freunde. Nacht für Nacht geht das Trapp-Trapp der Posten durch meinen Schlaf und ihr Ruf, Nummer 5, all's well, alles in Ordnung, Nummer 6, alles in Ordnung. Stunde auf Stunde, von Mund zu Mund, von Posten zu Posten, alles in Ordnung. Eine ungebrochene Kette von Wachttürmen, Patrouillen und Stacheldraht zwischen Gefangenschaft und Freiheit, zwischen uns und der Welt. Zwischen dir und mir. Alles in Ordnung. In dieser Zeit des Chaos.
Am 10. Juli 1940, die Luftschlacht um England hatte ihren Höhepunkt noch nicht erreicht, tobte im Parlament die Debatte um die Freilassung der Internierten. Es war eine denkwürdige Debatte damals im Unterhaus, in ihrer Art unvergesslich. Draußen fielen deutsche Bomben auf London und drinnen hatte man nichts Wichtigeres zu tun, als über die Freilassung internierter Deutscher zu sprechen. Ein Zeugnis guter Nerven und einer intakten Moral. Britisches Toleranzverständnis setzte sich durch. 30.000 waren interniert worden. Nach und nach wurden fast alle entlassen. Nach ein paar Monaten waren sie frei.
Ich werde ihn nie vergessen, den Tag meiner Entlassung. Morgengrauen. Die Sterne sind noch da. Ein paar Freunde begleiten mich zum Tor. Dort gebietet ihnen eine zweifache Schranke von Stacheldraht Halt. Eine Barriere, mächtiger als die Beziehung von Mensch zu Mensch. Ein Sergeant ruft die Namen derer auf, die passieren dürfen. Nun stehe ich auf der anderen Seite des Tores. Mein Koffer steht bereits dort. Durch wie viele Tore habe ich ihn getragen in diesen letzten Jahren, durch wie viele Bahnhöfe und Häfen, über wie viele Grenzen, ins grenzenlos Unbekannte. Dieses Stück Gepäck war mir alles, Tisch und Schrank und Stuhl und Kissen, worauf ich meinen Kopf lehnte. Ein Gefühl der Zärtlichkeit überkommt mich, wie wir beide da auf der anderen Seite des Tores stehen. Ich sehe noch die Hände, die hinter dem Stacheldraht mir zuwinken. Dann nehme ich meinen Koffer und gehe den Weg zum Hafen, der zur Freiheit führt.
Die Männer waren frei. Aber sie wollten nicht wieder untätig in ihren möblierten Zimmern hocken und sich von wohltätigen Organisationen ernähren lassen. Sie verstehen, der Kampf der Briten, später der Alliierten, gegen die Nazis war gewissermaßen auch ihr Kampf. Sie wollten daran teilnehmen. In den Fabriken, in der Kriegswirtschaft, in den Laboratorien, im Heer. Ja, auch im Heer. So wie die freien Franzosen unter de Gaulle auf alliierter Seite gegen das Frankreich des Marschalls Pétain gekämpft haben. Oder die freien Tschechen, Polen und Jugoslawen gegen die Systeme in ihren Ländern. Wenn man es so nimmt, war der Zweite Weltkrieg ein Bürgerkrieg im internationalen Ausmaß. Und nun melden sich viele der Flüchtlinge freiwillig zu den britischen Streitkräften. Das war nicht ganz einfach. Sie waren zwar von den Nazis ausgebürgert worden, aber nach internationalem Recht gehörten sie dennoch der Nation an, gegen die sie kämpfen wollten.
Ich kenne das Risiko. So lautete die letzte Zeile in einer Erklärung, die sie unterschreiben mussten, bevor ihre freiwillige Meldung zum britischen Heer angenommen wurde. Das Risiko war eindeutig. Wenn sie in Gefangenschaft gerieten, würden sie sofort erschossen werden. Das mussten sie wissen. Nach deutscher Auffassung waren sie Landesverräter. Nach den Gegebenheiten der Zeit waren sie eine Klasse für sich, Verfolgte des Nazismus. Nach sittlichem Gesetz handelten sie in Notwehr. Ihrer Überzeugung nach kämpften Sie nicht gegen Deutschland, sondern gegen den Nazismus. Nicht gegen Ihre ehemalige Heimat, sondern für Sie, um Sie von der Herrschaft des Nazismus zu befreien.
Ich muss zugeben, auch vielen von uns Briten war Ihre Zwitterstellung nicht ganz geheuer, wenn ich so sagen darf. Wir mussten uns erst an die neue Sachlage gewöhnen. Um vorsichtig zu Werk zu gehen, wurden besondere Kompanien mit diesen deutschen Flüchtlingen zusammengestellt. Eine Art von Fremdenlegion im Rahmen des Pionierkorps. Nur die Offiziere und andere Vorgesetzte waren britisch. Natürlich wollte man diese Ausländer nicht der kämpfenden Truppe zuteilen, offen gesagt aus zwei Gründen. Um sie nicht zu gefährden, falls sie in Gefangenschaft fielen, und dann, weil man ihnen vielleicht doch nicht ganz traute. Wie heißt doch ein englisches Sprichwort? Einmal ein Deutscher, immer ein Deutscher. Ihre Bewaffnung war spärlich. Auf ungefähr 3 Leute kam ein Gewehr. Gerade genug, um sich gegen einen tollen Hund zu wehren.
So begann es. Ich erinnere mich noch, wie ich in einem kleinen Ort in Devonshire in Südwestengland ausgebildet wurde. Der übliche Drill, links, rechts, marschieren lernten wir, auch schießen. Die Gewehre mussten nach der Übung zurückgegeben werden. Eines Tages machte in der Kantine eine ältere Dame freiwilligen Dienst. Sie bemerkte meinen Akzent und fragte, woher ich käme. Ich schaute mich um. Soldaten aus allen möglichen Regimentern aus England, Schottland, Nordirland, Wales. Wenn ich sage, ich komme aus Deutschland, könnte es einen Aufruhr geben. Vielleicht würde die Dame aufschreien, mich für einen Spion halten, für einen aus der 5. Kolonne. Das wollte ich der liebenswürdigen Helferin nicht antun, die für King and Country, für König und Vaterland, Tee ausschenkte. Ich bin aus Österreich, antwortete ich. Österreich schien mir ein mildernder Umstand. Aber auf Englisch heißt Österreich Austria, was fast so klingt wie Australia, Australien. Und tatsächlich rief sie aus, Australien, wie interessant. Ich beließ es dabei.
Einige der Ausländerkompanien waren noch im Kitchener-Lager ausgebildet und umgehend nach Frankreich geschickt worden. Sie hatten bittere Tage durchzumachen, als die französische Armee im Sommer 1940 zusammenbrach. Nur unter Opfern gelang es ihnen, sich im letzten Moment nach Saint-Malo und Dünkirchen durchzuschlagen und sich mit den britischen Streitkräften in abenteuerlicher Fahrt nach England abzusetzen.
Liebste, wir sind irgendwo in Wales stationiert. Genau wo darf ich dir nicht schreiben. Und wir schippen. Wir schippen Löcher, in die Minen gelegt werden, falls es zu einer deutschen Invasion kommt. Das ist das Beste, was wir unter den Umständen tun können. Ob es nützlich ist, weiß ich nicht. Mir kommt vor, dass man uns hierher abgeschoben hat, weil man nichts Vernünftiges mit uns anzustellen weiß. Das einzige Mal, dass ich mich als Soldat fühle, ist nachts beim Wacheschieben. Da kriege ich ein Gewehr in die Hand. Wenn jemand kommt, muss ich nach vorgeschriebener Formel rufen, »Halt, wer geht da, Freund oder Feind?« Kannst du dir vorstellen, dass ich eines Nachts korrekt die Antwort erhalte, »Feind?«
Ja, aber vergessen Sie nicht, später wurde das alles anders. Das Pionierkorps wurde in Königliches Pionierkorps umbenannt und von einer Hilfstruppe zu einem wichtigen Arm der alliierten Streitkräfte. Bei der Invasion von Italien 1943 und in der Normandie ein Jahr später hat es gute Arbeit geleistet. Inzwischen waren viele Flüchtlinge von den 15 Ausländerkompanien auf ihren Wunsch zu anderen Truppenteilen versetzt worden. Sie wurden Fallschirmjäger und Piloten, Panzerfahrer und Schiffsoffiziere, Funker und Kommandos.
Mehr als 9000 Flüchtlinge aus Deutschland dienten bei den britischen Streitkräften. Über 150 fielen im Kampf, einige hundert wurden verwundet. Gefangen wurde niemand. Einige erhielten Tapferkeitsmedaillen. 6 wurden mit dem höchsten militärischen Orden, dem Viktoriakreuz, ausgezeichnet. Von jenen, die in den Kommandoeinheiten dienten, sagte ihr Kommandeur Lord Mountbatten:
Feine Soldaten, die uns niemals im Stich ließen. Die Hälfte von ihnen gab ihr Leben.
Tja, und dann war der Krieg aus. Die Flüchtlinge durften einen Antrag auf Naturalisierung stellen. In erster Linie die, welche gedient hatten. Von jenem Vermerk im Reisepass, for transit only, war nicht mehr die Rede. Wir waren da, wie sagt man, liberal. Der Krieg und alles, was dazwischen lag, Sie verstehen, Das hatte den Status der Refugees geändert. Sie hatten sich in einer kritischen Zeit bewährt. Wer es wünschte, erhielt die britische Staatsbürgerschaft. Da musste man ein recht gewichtiges Dokument unterzeichnen und vor einem Notar einen Eid leisten.
Ich schwöre beim allmächtigen Gott, dass ich seiner Majestät König Georg dem VI., seinen Erben und Nachfolgern, Treue und Gehorsam leisten werde, wie es dem Gesetz entspricht.
George Mikesh hat gute Ratschläge für Ausländer, die Briten geworden sind.
Beginn Porridge zu essen und behaupte, es schmeckt dir. Sprich Englisch mit deinen ehemaligen Landsleuten. Bestreite, dass du irgendeine andere Sprache kennst, einschließlich deiner Muttersprache. Die Kenntnis fremder Sprachen ist unenglisch, ein wenig Französisch ist gestattet, aber auch das nur mit scheißlichem Akzent. Sieh deine Bibliothek durch. Entferne alle ausländischen Autoren, auch wenn sie ins Englische übertragen sind. Die gesammelten Werke von Dostojewski sollten durch ein Buch über englische Vogelarten ersetzt werden. Die Romane von Marcel Proust durch einen Band mit dem Titel »Innenarchitektur in der Regency-Periode« und Schiller durch »Leben und Abenteuer eines schottischen Lachses«.
Das Sprichwort ist hier bereits zitiert worden. Einmal ein Deutscher, immer ein Deutscher. Vielleicht sollte man auch sagen, einmal ein Refugee, immer ein Refugee.
Möglicherweise ist die Bezeichnung Refugee zu einem historischen Ehrentitel geworden. Sie müssen das doch aus ihrer Geschichte kennen. So wie die französischen Hugenotten in Deutschland niemals ihre Herkunft verleugnet haben. Historische Ehrentitel. Sie wissen doch, was Winston Churchill einmal erklärt hat. Wobei er zugegebenermaßen in erster Linie sicher den englischen Blickpunkt vertrat.
Seit die Nazis jüdische Wissenschaftler vertrieben haben, hat die britische Forschung einen Vorsprung gegenüber der Deutschen gewonnen. Selten ist so viel im Dienst der Menschheit erreicht worden für ein so geringes finanzielles Opfer.
Alles in allem konnten 600 akademische Flüchtlinge aus Deutschland dank der akademischen Hilfsorganisation ihre Forschung weiter betreiben. So kam es, dass wir während des Krieges auch in der Atomforschung den Vorsprung über Deutschland gewannen.
Die Aufzählung weniger Namen genügt, um den Verlust für Deutschland und den Gewinn für England deutlich zu machen. Der Wiener Professor Otto Frisch und der Berliner Francis Eugen Simon hatten einen wichtigen Einfluss auf das Studium der Kernkraft. Dr. Edward Teller, der aus Göttingen fliehen musste und einige Zeit in England verbrachte, gilt als Vater der Atombombe. Gleichfalls aus der Universität Göttingen hinausgeworfen wurde der Physiker Max Born. Er konnte in England seine Theorie der Quanten, der Atomstruktur und der Relativität weiterentwickeln und wurde dafür mit dem Nobelpreis ausgezeichnet.
Man müsste vielleicht einen weiteren Nobelpreisträger erwähnen. Einen jüdischen Flüchtling aus Berlin, Sir Ernst Boris Chain, Mitentdecker des Penicillin. Und wenn wir schon dabei sind, noch ein aus Deutschland verjagter Forscher erhielt den Nobelpreis. Der Biochemiker Sir Hans Krebs. Zum Dank an England vermachte er im Namen aller akademischen Flüchtlinge der britischen Akademie 100.000 Pfund Sterling.
Die Initiative, der im Ganzen etwa 70.000 Flüchtlinge aus Deutschland und Österreich, machte sich auch auf anderen Gebieten bemerkbar. In den sogenannten unterentwickelten Gebieten Großbritanniens errichteten sie über 300 Fabriken, die an 30.000 Arbeiter beschäftigten. Die Stadt Leipzig verlor ihre zentrale Weltposition im Pelzhandel an London.
Dein ist mein ganzes Herz, das sang der berühmte Tenor Richard Tauber, auch in England. Nur dass es bei uns hieß, you are my heart's delight. Auch einige seiner Kollegen von der Sprechbühne konnten sich in England durchsetzen. Elizabeth Bergner, Lily Palmer, Oskar Homolka und Anton Walbrook, der unter dem Namen Adolf Wohlbrück schon in Deutschland ein beliebter Filmstar gewesen war.
Aber seien wir realistisch. Eigentlich waren es nur wenige, denen es gelang, in England Film und Bühne wieder zu erobern. In Deutschland waren sie Stars gewesen und ihre Namen erschienen in Leuchtreklamen. In England waren sie praktisch unbekannt.
Das erinnert mich an eine Geschichte, die mir Fritz Kortner erzählt hat, der zu den bekanntesten Schauspielern Berlins gehörte. Er war gerade im ersten Jahr des Exils in London und wurde von einem Beamten gefragt, wie heißen Sie? Kortner, Fritz Kortner, antwortete er, schon ein bisschen gekränkt, weil der andere ihn nicht erkannt hatte. Kortner, wiederholte der Beamte, und das Gesicht des Schauspielers hellte sich auf. Kortner, how do you spell it? Wie buchstabieren Sie das?
Allen, die mit Herz und Hirn an die deutsche Sprache gebunden waren, fiel die Anpassung an einen fremden Sprachbereich schwer. Und das galt in erster Linie für Dichter und Schriftsteller. So schrieb der Lyriker Max Hermann Neisse, vergessen und verloren, in London.
Ich sitze nachts vor dem Kamin verlassen. Das Feuer brennt nicht mehr. Das Haus ist still. Nur selten kommt ein Laut noch aus den Gassen. Doch niemals einer, der mich trösten will. Und was kann schon der nächste Morgen bringen? Ein Tag mehr, eine Schuld am Leben mehr. In dieser Stadt wird mir kein Glück gelingen. Sie macht das Lieben und Geliebtsein schwer. Vergebens blieb mein Lieben wie mein Hassen, ohnmächtig vor der feindlichen Gewalt. Ich sitze nachts in fremdem Land verlassen. Es brennt kein Feuer mehr. Die Welt ist kalt.
Das Grabmal des unbekannten Soldaten der Emigration. Da muss ich daran denken, wie ich als Junge fasziniert war von den russischen Flüchtlingen, die damals in Berlin massenhaft auftraten. Großfürsten, die Restaurants betrieben, echte Prinzessinnen als Bardamen, Grafen, die Balalaika spielten. Wie interessant musste es sein, kein Vaterland mehr zu haben, schien es mir. Welches Abenteuer, Emigrant zu sein. So glaubt man als Junge. Als man dann selber an der Reihe war, wurde für so manchen das Abenteuer zur Tragödie, wie etwa für Stefan Zweig. Zweig hielt sich eine Zeit lang in England auf und ging dann nach Brasilien, wo er im Jahre 1942 freiwillig aus dem Leben schied. In seinem Abschiedsbrief schrieb er:
Nachdem ich das Land meiner eigenen Sprache habe niedergehen sehen, mein geistiges Land Europa sich selbst zerstörte und ich 60 Jahre alt geworden bin, würde es einer ungeheuren Anstrengung bedürfen, um ein Leben wieder aufzubauen. Meine Energien sind erschöpft. Durch die langen Jahre der Wanderung, die ich als Mann ohne Heimatland durchlebt habe.
Eine Zeit lang war es an der Tagesordnung, die Emigration als ein modernes Erfolgsmärchen darzustellen. Etwa im Stil von »Mit 10 Mark in der Tasche zum Multimillionär«. Ein Junge aus Fürth wird amerikanischer Außenminister. In Berlin verfemt, in Hollywood ein Superstar. Oder in Deutschland werden seine Bücher verbrannt, draußen wird er zum Bestsellerautor. Als der britische Regierungschef James Callaghan zu einer Versammlung ehemaliger Flüchtlinge sprach, sagte er:
Nicht nur haben sie einen neuen Stil von Handel und Industrie mitgebracht, der von unschätzbarem Wert für unser Land wurde, sondern sie haben auf vielen Gebieten in mehr oder weniger greifbarer Form ihren Beitrag geleistet. Ich spüre immer die intellektuelle Kraft und Vitalität ihrer Gemeinschaft in Kunst und Literatur, Musik und Wissenschaft. Ich bin stolz, heute Abend hier inmitten solch begabter Menschen zu sein, die Zuflucht in diesem Lande suchten und die so viel zu unserer Geschichte und Wohlfahrt beigetragen haben.
Wie heißt es bei Bert Brecht? Doch man sieht nur die im Lichte, die im Dunkeln sieht man nicht. Nicht alle haben die große Umstellung vollziehen können, nicht alle haben es geschafft, sondern sind Zeit ihres Lebens Flüchtlinge geblieben, entwurzelt, ohne von neuem Fuß fassen zu können. In Deutschland nicht mehr zu Hause und in England für immer fremd. Bei den einen war es eine Frage des Alters, bei anderen ein Problem der geistigen Elastizität.
Einige gingen zurück nach Deutschland. Gibt es überhaupt ein Zurück? Menschen ändern sich, aber auch Häuser, Straßen, Städte, Länder. Man kann den Uhrzeiger der Geschichte nicht zurückstellen. Wohin man auch zurückkehrt, es ist nicht mehr der Ort, den man verlassen hat. Erlebnisse und Geschehnisse formen nicht nur uns, sondern auch unsere Umgebung. Nicht nur Charaktere wandeln sich, sondern auch die Dinge und unsere Beziehung zu ihnen. Der aus München stammende Dichter Shalom ben Chorin, der jetzt in Jerusalem lebt, schrieb:
Wenn wir die Heimat erreichten, wär es die Heimat nicht mehr. Ach, die Jahre bleichten unser Haar schon zu sehr. Wenn wir die Heimat erreichten, erreichte die Heimat uns nicht. All ihre Winde, die leichten, spielen nur durch mein Gedicht. Wenn wir die Heimat erreichten, seh sie vor Scham uns nicht an. All ihre Steine beichten, was sie uns angetan. Wenn wir die Heimat erreichten, wär es die Heimat nicht mehr. Ach, die Jahre bleichten unser Haar schon zu sehr.
Es gibt Dinge, glaube ich, die sich nicht mit staatlichen Mitteln regeln lassen. Nicht mit bürokratischen Maßnahmen, nicht einmal mit Freundlichkeiten Fairness. Das ist das, was jeder drin in seiner Brust spürt, in seinem Herzen. Wie nennen Sie das? In seiner Seele. Wir in England haben etwas dazu getan, um damals die Emigration zu retten. Entschuldigen Sie, wenn ich das so ausspreche. Ein Heimatgefühl ist ausgelöscht worden. Wir haben versucht, ihr ein neues zu geben. Aber es ist nicht immer gelungen.
Ich muss an den Vermerk in meinem Reisepass denken, mit dem ich einmal nach England gekommen war. For transit only. Nur für die Durchreise. Nur zum Übergang. Etwas davon ist geblieben. Auch wenn die Durchreise ein ganzes Leben dauern sollte. Ja, einige gingen nach Deutschland zurück. Andere gingen nach Israel. Aber wie oft kann ein Mensch seine Existenz wechseln? Wie schnell kann er vergessen, was geschah? Ihm, seiner Familie, seinen Freunden. Über 30 Jahre sind vergangen. Eine Generation. In diesen 30 Jahren sind in England unsere Kinder zur Welt gekommen, in englischen Schulen erzogen, in englischer Umgebung aufgewachsen. Deutsch, das ist die Generation der Eltern. Deutschland, ein Land, von dem ihre Väter und Mütter sprechen, mit Nostalgie, mit Wehmut, mit allerlei Arten von Erinnerung. Und so blieben viele in England. Deutschland, das Land der Väter. England, das Land der Söhne.
Wie ich Brite wurde als Emigrant in England von Herbert Frieden, gesendet im Deutschlandfunk am 20. Dezember 1977. Herbert Frieden starb im November 2003 in Jerusalem. Am kommenden Samstag geht es um Leonard Bernstein und die New Yorker Gesellschaft. Denn obwohl der bedeutendste Allround-Musiker der Welt schon seit den 1940er Jahren Erfolge feiert, wird er erst Anfang der 70er Jahre von der New Yorker Gesellschaft als einer der ihren anerkannt. Mehr dazu in einer Woche. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann freue ich mich, wenn Sie ihn weiterempfehlen, liken oder teilen. Ich bin Margarete Wohlern. Machen Sie es gut.